Schön euch zu sehen. Auch die Leute hier vor den Bildschirmen. Ich bin absolut fasziniert von diesen Personen aus dem Alten Testament und ich stelle immer wieder fest, man kann, bei jeder Person gibt es etwas Spezielles oder etwas Eigenes, was man lernen kann. Der Lot, beim Lot war vieles nicht im Lot gewesen. Aber man sagt ja, es ist kein Beispiel ist schlecht, als dass man nichts davon lernen könnte. Auch wenn es nur das ist, wie man es nicht machen sollte. Der Lot hilft uns durch seine Lebenserfahrung ein bisschen auf die Sprünge. Wie wir gute Entscheidungen können fällen. Nicht, weil er es gemacht hat, aber vielleicht eben, wenn man auch Ausschlussverfahren machen kann, so sollte man es nicht machen. Der Abraham und der Lot, die beiden, eben der Lot war der Neffe von Abraham, also der Onkel Abraham sozusagen. Die haben beide so ihr eigenes Unternehmen aufgezogen. Und das sind rechte Unternehmen gewesen, wo sie da als Nomaden durch die Wüste gezogen sind. Mehr als KMU. Also der Abraham mit 318 kampferprobte Männer gehabt, ein Haufen Frauen. Also nicht er hat einen Haufen Frauen gehabt, aber Frauen hat dazugehört. Grosse Viehherden, viel Silber und Gold. Und dann steht im 1. Mose 13, Vers 5, auch Lot, der mit Abraham zog, besaß viele Schafe, Kühe und Zelte, sodass es nicht genügend Weideplätze für alle die Tiere gab. Ihr Besitz war zu groß, um zusammen zu wohnen. Die Hirten von den zwei CEOs sozusagen, die sind dann auf Füße gestanden und haben gestritten miteinander. Es musste eine Lösung hin. Vers 8 steht dann, Abraham beredete die Sache mit Lot. Dieser Streit zwischen dir und mir und zwischen deinen Hirten und meinen Hirten muss ein Ende haben. Sagt er, schließlich sind wir miteinander verwandt. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, dann werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. Ganz so einfach, wie es in der Stadt ist, die Entscheidung nicht gewesen. Es ist nicht einfach um links und rechts gegangen, sondern auf der einen Seite war eben das Jordan gewesen, Jordantal gewesen. Das war fruchtbar gewesen, es war gut bewässert gewesen. Es steht in der Bibel wie der Garten Eden oder wie Ägypten, wo dort mal bekannt war als sehr fruchtbares Land. Also auf der einen Seite wunderschönes, gutes Land, das Jordantal, und auf der anderen Seite die karge Wüstenlandschaft vom Negev. Das war die Wahl. Also es war nicht wie beim Herakles, oder? Am Scheideweg aus den Sagen, wo sie so plump gesagt hat, es eine schöne Frau gegeben, die ein bisschen dumm war und nicht so schöne Frau, die für gescheit war und hat sich entscheiden zwischen den beiden. Es waren nicht zwei gleichwertige Sachen, sondern es war, wie wenn du einen Job anboten überkommst, wirklich einen guten Job für 10'000 Franken Lohn oder sonst im Bergbau für 3'000 Franken. Für was wirst du dich entscheiden? Für den Lot war es klar. Er hat das Jordantal gewählt. Das einzige Kriterium, das er sich gestellt hat, ist der eigene Vorteil. Egoismus natürlich auch. Es hätte ja auch andere Kriterien gegeben. Er hätte ja können sagen, Kriterium das Alter ehren. Ich gebe Abraham den Vortritt, er soll das einfache Land haben. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Die Frage ist, was ist die Grundlage von unseren Entscheidungen, die wir treffen im Leben? Geht es für uns auch immer nur um den eigenen Vorteil, so wie wir es gerade sehen, wo wir denken, da können wir den geringsten Weg gehen? Oder gibt es noch andere Kriterien? Der Lot hat sich für das Jordantal entschieden. Das ist auch heute noch sehr, sehr umstritten oder gerade heute wieder sehr aktuell, sehr ein umstrittenes Land. Am 1. Juli soll der Premierminister Netanyahu, möchte die Gebiet in der Westbank annektieren, wo nach dem Jahrhundertplan von Donald Trump für ihn vorgesehen sind. Jetzt gibt es aber auch ganz große Widerstände in Israel. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen mitverfolgt. Auch von israelischen Sicherheitsexperten und so weiter, wo eigentlich sagen, dass das Gebiet, wo im Krieg, im Sechstagekrieg 1967 von Israel einverliebt worden ist, dass das viel zu gefährlich ist, um das einfach so jetzt zu annektieren. Jetzt wird wieder heftig um das Gebiet gestritten und ich denke, vielleicht müssen Politiker ein bisschen mehr die Grossherzigkeit von einem Abraham haben, wo es wie frei gegeben hat und gesagt, hey, du wählen. Der Lot ist gegen Osten gezogen. Und der Abraham, kaum ist der Lot weggezogen, hat so einen richtigen Händedruck von Gott bekommen. Oder der ist in der Kage Negev-Gebiet hineingezogen und Gott hat das Land gesegnet. Er hat eine Segensverheißung bekommen für das Land Kanaan, wo der Abraham war. Die weitere Geschichte zeigt eindrücklich, dass es besser ist, jetzt müsst ihr hören, an dem Ort sein, wo Gott es haben will, als an dem Ort, wo wir uns gerade so vordergründig die besten Vorteile versprechen. Bald schon nämlich ist der Lot in einem Kriegsgebiet gewesen. Er ist als Kriegsgefangener, er und seine ganzen Leute sind als Kriegsgefangene verschleppt worden. Wo der Abraham da davon gehört hat, ist er mit seinen 318 kampferprobten Männern ist er ausgezogen, um den Abraham zu um den Lot und seine Familie zu befreien. Auf diese Weise eroberten Abraham und seine Verbündeten alles zurück, die ganze Beute, Abrahams Neffen, Lot und dessen ganzen Besitz, alle Frauen und alle anderen Gefangenen. Also, erste Schwierigkeit, was sie da hatten. Zweite Schwierigkeit, ein bisschen später hat Lot Besuch bekommen von zwei Engeln. In Sodom hat er dort gewohnt. Die Engel sind an die Haustür gekommen und haben mit ihm geredet. Und Abraham hat sie gebeten, um bei ihm zu übernachten, zum Nachtessen zu übernachten. Er hat sie fast genötigt dazu. Und so haben sie einen guten, schönen Abend gehabt, bei einem Nachtessen. Und dann so zwischen Zähneputzen und ins Bett gehen, ist ein riesen Mob von vor der Tür hat sich eine riesen Mob erschienen vor der Tür vom Lot. Und sie haben gesagt, gib uns die zwei Männer raus, die bei dir wohnen. Wir möchten uns an ihnen befriedigen. Das steht alles in der Bibel. Ich bin immer erstaunt, ich hoffe, dass die Bibel auch über solche Geschichten redet. Und jetzt kommt es, 1. Mose 19, Vers 7, geht der Lot vor die Tür an und redet mit den Leuten, mit dem Mob und sagt, meine Brüder, bat er, begeht doch kein solches Verbrechen. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Mann geschlafen haben. Die kann ich zu euch hinausbringen. Tut mit ihnen, was ihr wollt. Auch wieder ein klarer Wertemaßstab, oder? Die orientalische Gastfreundschaft ist wichtiger als die Sorge um die eigenen Töchter. Auch da wieder, oder? Wieder eine Entscheidung, wo man am Schluss irgendwo Kriterien nehmen, wo man sagt, ja, was ist jetzt wichtiger? Die eigenen Töchter oder die orientalische Gastfreundschaft? Mein eigener Ruf, weil ich gastfreundlich bin vielleicht, oder dort, wo niemand hinschaut, in der eigenen Familie. Es ist nicht so weit gekommen, die Engel haben den sexuellen Missbrauch verhindert. Gott sei Dank. Dann hat aber der Lot und seine ganze Familie müssen fliehen, weil Sodom zerstört worden ist. 1. Mose 19, Vers 24. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra regnen. Und wir kennen die Geschichte, die sind geflohen, der Lot mit seiner Familie. Die Frau hat dummerweise hat am alten Leben festgehangen, hat das alte nicht können loslassen, ihren Besitz und so weiter und das alte Leben und hat zurückgeschaut und ist so Salzsäule erstarrt. Übrig geblieben ist der Lot am Schluss mit zwei Töchtern. Weil er Angst gehabt vor seinen Leuten, auch Erfahrungen gemacht hat, hat er sich ins hügelige Bergland zurückgezogen. Oder? Jetzt ist er auch in den Bergen oben. Und dort passiert Folgendes. 1. Mose 19, 31. Eines Tages sagte die ältere Tochter zur Jüngeren, hier gibt es weit und breit keinen Mann, mit dem wir schlafen können. Und unser Vater ist alt. Kommt, wir machen ihn mit Wein betrunken und schlafen dann mit ihm. So werden wir durch unseren Vater zu Kindern kommen. Das Leben entgleitet ihm völlig, oder? Völlig moralisches Versagen auf der ganzen Linie, Inzest. Sie haben es gesagt und haben es getan. Und es hat zwei Söhne gegeben, den Moab und den Ben-Ami. Das sind Stammväter geworden von den Moabiter und von den Ammoniter, die später auch Israel, dem Volk Israel das Leben schwer gemacht haben. Das ist so ein kurz skizziertes Leben vom Lot. Was können wir darüber sagen? Ich habe den Eindruck, der Lot hat keinen inneren ethischen Kompass gehabt. Der hat ihm völlig gefällt. Er hat sich einfach so dahin treiben lassen und hat so den Weg vom geringsten Widerstand genommen. Immer gerade so die Entscheidung, wo er gerade so den Eindruck hat, kommt mir jetzt gerade so gelegen. Er hat auch nie Gott gefragt, was Gott will. Er hat für den Augenblick gelebt. Wie können wir gute Entscheidungen treffen in unserem Leben? Das wäre unser Ziel. Gute Entscheidungen, die nachhaltig sind, die Segen bringen. Unser Jahresthema ist, wie du und ich gesegnet sein, um ein Segen zu sein. Der Lot ist ein Beispiel, wie wir es nicht machen sollen. Der Lot war in keiner Phase von seinem Leben ein Segen. Für sein Umfeld, für seine Familie. Ich zitiere eine Führungspersönlichkeit, eine christliche Führungspersönlichkeit, die sagt, niemand wird zufällig zu einem Leben treiben, das Gott ehrt. Auf unsere Sprache übersetzt, niemand wird zufällig ein Leben leben, das Salz und Licht ist in dieser Welt. Niemand. Wir können gute Entscheidungen treffen, wo es nicht nur um unseren eigenen Ruf geht, nicht nur um unser eigenes Vergnügen oder um unseren eigenen Vorteil. Wie können wir ein bedeutsames Leben leben? Ich glaube, da wollen wir alle. Ich habe letzte Woche mit jemandem ein Gespräch gehabt, der auch da ist. Das ist nicht intim, darum darf ich das wahrscheinlich schon erzählen. Aber es ist so gegangen, dass viele Studenten haben viel müssen lernen in den letzten Tagen oder letzten Wochen und so für ihre Prüfungen, weil das Semester zu Ende gegangen ist. Und dann, wenn du immer nur lernst und immer nur für dich lernst, dass du eine gute Note machst oder dass du durchkommst, sagen wir es mal so und so weiter, gibt es irgendwo, nebst dem, dass auch das Lernen ein bisschen mühsam ist natürlich, aber gibt es irgendeinen schalen Beigeschmack? Das ist so bedeutungslos. Es geht nur immer um mich. Wie kann ich ein bedeutsames Leben leben? Wo geht es nicht mehr nur um mich? Ich habe folgendes Zitat gelesen von einer Pfarrerin, Monika Deitenbeck, die gesagt hat, wir sind auf dieser Erde, damit es anderen durch unser Dasein leichter wird zu leben, zu lieben, zu leiden, zu glauben. Das ist der Sinn unseres Lebens. Also aus dieser Beziehung raus, mit dem Gott, aus dem Gesegneten raus, geht es darum, dass wir nicht nur für uns selber schauen, sondern dass wir für andere Menschen da sind, dass ihnen leichter fällt, zu lieben, zu leiden, zu glauben und zu leben. Das ist der Sinn. Und ich habe wieder gedacht, das ist so eine Grundlage von unseren Entscheidungen. Unsere Grundlagen sollen so im Stream sein, vom Sinn vom Leben. Ein Management-Denker, der Clayton Christensen, das ist so ein Harvard-Professor, der führt ein Leben mit Gelübden. Er nennt das so Gelübde. Ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt, das sind ein nicht zu brechendes Versprechen, ein absolutes Commitment. Er hat nämlich beobachtet, als er so Manager begleitet hat und so weiter, dass viele Manager sagen, ich investiere die ersten Jahre von meinem Leben, von meiner Karriere. Wenn ich dann mal finanziell unabhängig bin, dann tue ich dann noch in die Familien investieren. Das große Problem, das er beobachtet ist, ist klar, wo er dann finanziell unabhängig war, ist die Familie nicht mehr da gewesen oder die Kinder sind ausgeflogen gewesen. Und so hat er von sich selber gesagt, von Gott das auch abgemacht, Gott versprochen, dass er ein inneres Gelübde, das er gesagt hat, auch ein Manager, ich bin auch den Wochenenden zuhause und ich bin an jedem Nachtessen zuhause. Das ist ein inneres Gelübde. Ein nicht zu brechendes Versprechen, das er von Gott gemacht hat. Die zwei Sachen hat er versprochen. Das hat bedeutet, dass er hin und wieder halt am Morgen um 3 ist gearbeitet, dass er fertig geworden ist. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ein bisschen stur. Wir könnten von Fall zu Fall entscheiden. Wir könnten ja mal eine Ausnahme machen. Oder? Aber, ich erzähle weiter. Im Jahr 1519 ist der spanische Robo, der Hernán Cortés, an der Küste von Mexiko angekommen. Und hat Mexiko zur spanischen Kolonie gemacht, sich selber zum Gouverneur. Und als er das alles installiert hatte, hat er die ganze Flotte, die ganze Schiffe, die er mit seiner Truppe gekommen ist, hat er versenkt, im Meer versenkt, dass es kein Zurück mehr gibt. Warum hat er sich nicht die Wahlfreiheit gelassen, dass er auch wieder zurückkommt? Ich zeige noch ein paar banale Beispiele, um euch versuchen zu erklären, was ich meine. Wie wichtig das ist. Ich habe immer wieder gefragt, ich gehe mit dem Velo zur Arbeit, von Dürrenäsch auf See und das ist kein Wunderding, überhaupt nicht. Aber die Leute fragen immer, gehst du bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Dann sage ich immer, ja klar, ich überlege mir das gar nicht am Morgen. Ich brauche keine Energie, um eine Entscheidung zu treffen am Morgen, ob das Wetter genug gut ist, um mit dem Velo zu gehen oder nicht. Wenn ich jeden Morgen entscheide, dann würde ich viel mehr Energie, Entscheidungsenergie brauchen. Und wenn es ein bisschen regnet, würde ich wahrscheinlich das Auto nehmen. Ich hatte einen Jugendleiter in meinen Jugendjahren, hat mich beeindruckt, darum weiss ich es wahrscheinlich heute noch. Der hatte so einen inneren Bund zum Thema Sexualität, hat er geschlossen, kann nach Hiob 31, Vers 1, das heißt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Das ist also ein inneres Gelübde. Hey, ich möchte das so halten. Ich möchte auch mit meinen Augen, mit meinem Denken, möchte ich treu sein. Die Woche haben wir jemanden gesagt, für die meisten trifft das nicht so, da sind, aber für die Person, die dazu darf, gesagt, ich finde es noch gut, dass man sich für den Gottesdienst kann anmelden kann. Dann muss ich am Morgen nicht mehr überlegen, ob ich jetzt wirklich gehen möchte oder nicht. Ja, wenn du jeden Sonntagmorgen überlegst, gehe ich jetzt heute in den Gottesdienst oder gehe ich nicht? Dann gibt es immer einen Grund, zum nicht zu gehen. Wir müssen aufpassen, gell? Ich glaube, Jesus hat auch innere Gelübde gehabt, im Fall. Immer denken wir, ja, das ist doch unsere Freiheit, das ist doch gesetzlich, das ist doch nicht mehr Freiheit, das ist doch nicht christliche Freiheit. Aber wisst ihr, dass Jesus eine Gelübde hat? Er ist aus Gewohnheit, steht in der Bibel, jeden Sonntag in die Synagoge gegangen. Aus Gewohnheit, das war sein innerer Gelübde. Ich habe mich als Lehrling, habe ich letzten Sonntag schon, noch zwei Beispiele vom letzten Sonntag schon entschieden, dass ich von meinem Lohn, den ich rüberkomme, immer gerade einen Zehnten wird überwiesen an in Gottes Reich, an Institutionen oder an Kirchen oder Institutionen, die es nötig haben. Das ist also ein inneres Gelübde. Wenn ich jedes Mal in den Lohn komme und überlege, ja, möchte ich jetzt den Zehnten wieder geben, Monat? Was mache ich jetzt mit dem Zehnten im Monat? Ja, ich sage, dann mache ich jetzt wahrscheinlich 50% nichts. Ich habe mich auch entschieden, dass Leute, wo ich merke, dass sie etwas gegen mich haben, dass ich die Leute ansprechen tue. Das ist ein inneres Gelübde. Ich bin ein Mensch, der sehr eher introvertiert ist und eigentlich nicht sehr schnell genug Leute gesehen habe. Und ich habe gemerkt, dass mir oft passiert, dass wenn ich jemanden in der Straße sehe, dass ich gerade wegschaue, dass ich nicht auf die Person zu muss. Oder die Straßenseite wechseln oder so tun, wie man es nicht mehr sehen, obwohl ich es längstens gesehen habe. Und dann habe ich für mich mal ein inneres Gelübde definieren und sagen, mache ich nicht mehr. Wenn ich jemanden sehe, dann gehe ich auf die Person zu und sage, hoi. Weil ich bin ja fast sicher, dass eine andere Person gleich gegangen ist, mich ja gesehen hat und das so tut, wie sie mich nicht mehr sehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die grossen Lebensthemen wie Geld, Macht und Sex, das sind die grossen Lebensthemen, auch die grossen Fallstricke im Leben. Ich glaube, wenn wir in diesen Themen Geld, Macht und Sex einen inneren Kompass haben, einen ethischen Kompass, und wir sagen, so leben wir in diesen Bereichen. Und nicht von Fall zu Fall entscheidet, sondern so leben wir. Wer von Situation zu Situation neue Entscheidungen trifft, der braucht enorm viel Willenskraft. Es gibt einen Fachbegriff, der heißt Decisions Fatigue. Das heißt eigentlich Entscheidungsmüdigkeit. Das ist ein Begriff, den es wirklich gibt, eine Entscheidungsmüdigkeit. Ein müdes Hirn, das von vielen Entscheiden müde ist, steht in der Gefahr, dass immer gerade die bequemste Variante wählt. Wie der Lot. Immer gerade die bequemste Variante, aber meistens ist die bequemste Variante gar nicht die beste. Oft sogar die schlechteste. Und darum ist es nicht gut, wenn man so entscheidet. Es ist gut, wenn wir ein Commitment ablegen. Ein inneres Commitment, wo wir uns daran halten, so einen inneren ethischen Kompass, dass wir nicht jedes Mal Vor- und Nachteile abwägen müssen. Und jetzt gibt es natürlich auch viele Entscheidungen, die das nicht abdeckt, die spontan reinkommen, die gar nicht in den Bereich von unseren Gelübden gehen. Und dort, finde ich, gibt uns der amerikanische Präsident oder Ex-Präsident Harry Truman einen guten Tipp. Er hat immer, wenn seine Mitarbeiter zu ihm gekommen sind, mit einer Entscheidung, die er musste treffen, dann hat er gefragt, wie viel Zeit habe ich? Ist es eine Woche? Sind es zwei Tage? Sind es fünf Stunden? Oder nur zwei Minuten? Und sein Ding, sein Motto war, ich nütze die Zeit, die mir steht, voll aus. Nie früher noch als nötig entscheiden. Das war so sein Motto. Aber dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann mutig und entschlossen eine Entscheidung fällen. Das heisst nicht, dass die Zeit zwischen denen, dass das eine passive Zeit war, sondern es war eine ganz volle, eine reiche Zeit. Voll innerer Arbeit, sachlicher Abklärung und Dialog mit Gott. Das Problem ist, wenn man schnell entscheidet, ist, dass entweder trifft es einen guten Nerv von uns, Und wir sind gerade Feuer und Flamme und treffen vielleicht eine Entscheidung, die wir später bereuen, weil wir sie in den Kosten gar nicht abgewogen haben. Oder es trifft ganz einen schlechten Nerv. Und wir sagen gerade Nein, obwohl vielleicht Gott gerade durch die Anfrage gekommen ist, vielleicht unser Gebiet, uns aus der Komfortzone rausholen möchte und unser Gebiet erweitern will. Gerade Sachen, Entscheidungen, die aus der Komfortzone rausgehen, sind Sachen, die wir im ersten Moment Nein sagen würden, in den meisten Fällen. Und darum ist es gut, die Sache mit Gott besprechen, Dialog treffen, sagen, wie lange habe ich Zeit und dann aber auch mutig und entschlossen eine Entscheidung treffen. Der Lot war weder Salz noch Licht. Ich war völlig überrascht jetzt in dieser Predigt. Ich war mir nicht so bewusst, euch ist vielleicht mehr bewusst, dass er als gerechter Mann in die Geschichte eingegangen ist. 2. Petrus 2, 7 wird von einem gerechten Mann über den Lot geredet. Das ist spannend. Und seine Frau wird eigentlich als Warnungsbeispiel gebraucht. Der Grund ist der, dass er Sodom verloren hat und hat sich retten lassen. Im Gegensatz zu seiner Frau, die im alten Leben gehangen ist, die sich nicht hat trennen von Sodom und darum mit Sodom untergegangen ist. Jesus setzt die Zeit von Sodom und Gomorra brandaktuell in Szene im Lukas 17. Dort steht, und es wird in der Welt zugehen wie zur Zeit Lots. Die Menschen gingen alltäglichen Dingen nach. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten bis zu dem Morgen, an dem Lot Sodom verließ. Jesus bezieht die Situation von Sodom auf die Zeit von heute. Das ist spannend. Vor einer Woche ist mein Schwiegervater gestorben. Und im Lebenslauf hat er geschrieben, er war nicht in dem Sinne ein christlicher Mann gewesen, aber im Lebenslauf hat er geschrieben, hat eine Drogerie aufgebaut mit seiner Frau und so weiter. Und das hat er geschrieben, so ein Satz, dass Kaufen und Verkaufen nicht alles geblieben ist, hat er sein Gebiet noch ein bisschen erweitert und hat sich in zwei Vereinen und in der Politik engagiert. In der Umwelt und für eine gesunde Lebensfreude. Ich finde es spannend, dass er da auch geschrieben hat, so Kaufen und Verkaufen, das ist so eine Trivialität, oder? So Sodom-Style, wer sich zufällig durchs Leben treiben lässt, dessen Leben erschöpft sich so in Trivialitäten, so in Kaufen, Verkaufen, Essen, Trinken. Ja, es geht so um sich selber. Man dreht sich um sich selber, so ein bisschen eigensinnig. Das Feuer, das auf Sodom gefallen ist, sagt Jesus, das ist wie das Wiederkommen von Jesus. Wir warten ja, dass Jesus wiederkommt. Und er sagt, das Feuer auf Sodom ist wie die Wiederkunft von Jesus. Und dann ist nur noch eine Frage im Raum. Was für Entscheidung hast du getroffen in deinem Leben? Hast du Sodom hinter dir gelassen? Oder bist du immer noch am Essen, Trinken, Kaufen, Verkaufen, Pflanzen bauen? Wie kann es sein? Finden wir ungerecht, oder? Dass der Lot als gerechter Mann in die Geschichte eingeht. Finden wir ja völlig, also ich finde das völlig. So viel verbockt und doch gerettet. Hey, wisst ihr wieso? Da gibt ein Geheimnis dahinter. Haben wir so forschen, bis ich dem Geheimnis auf die Spur komme? Das Geheimnis wird uns verraten im 1. Mose 19, Vers 29. Also, nochmal. Der hat wirklich nur Scheiße gebaut. 1. Mose 19, Vers 29. Doch Gott hatte Abrahams Bitte erhört. Er hatte zwar die Städte zerstört, in denen Lot gewohnt hatte, Lot selbst aber in Sicherheit gebracht. Ist das nicht unglaublich? Das Geheimnis war in Abrahams Gebet. Am Leben hast du nichts gesehen. Und ich finde es mega schade, dass ein Mensch über die Erde geht und kein Salz und kein Licht ist, nicht für andere Menschen. Ich finde es mega schade. Aber dank Abrahams im Gebet ist er gerettet, obwohl du im Leben nichts gesehen hast davon. Und das ist der Mutmacher für alle von euch, die schon längstens von Menschen beten um euch herum und sagen, ich sehe nichts, dass sich etwas verändert. Das ist der Mutmacher. Menschen, wo du nichts siehst, bis zum Sterbebett, dass sich irgendwo etwas verändert hat, können als gerechte Männer und Frauen in die Ewigkeit eingehen. Dank dem Gebet von dir, von von mir. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Herr, das fasziniert mich so, Herr, zu sehen, wie du Geschichte schreibst. Ich danke dir so von ganzem Herzen, Herr, dass du nicht weggeschaut hast in dem Leben vom Lot, obwohl er an manchen Orten einfach versagt hat. Obwohl er Entscheidungen getroffen hat, die null Relevanz haben für sein Umfeld. Ich danke dir vielmals dafür, Herr, dass du am Abraham sein Gebet erhört hast und dass wir den Lot in der Ewigkeit wieder sehen dürfen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und Herr, du siehst, dass ich glaube, ganz viele von ihnen sind am Beten für Menschen, wo sie nichts sehen. Danke, dass du uns heute Morgen ermutigen, zum Dranbleiben. Zum Glauben, Herr, dass du Möglichkeiten hast, die wir gar nicht sehen. Und danke, Herr, dass du jedes Leben von uns hier siehst, wo wir hier zusammen sind. Herr, du siehst auch, wenn wir unsere Entscheidung in Bezug auf Sodom aussieht. Haben wir Sodom schon verloren? Haben wir uns entschieden, um Sodom hinter uns zu lassen? Oder sind wir noch drin? Hilf uns, zum Rauskommen. Herr, führ uns raus aus Sodom. Führ uns in den Sinn vom Leben. Die Bedeutsamkeit vom Leben hinein. Wir können Salz und Licht sein für andere Menschen. Danke vielmals, Herr.